Hi, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer sechsten Staffel. Das letzte Semester des Bachelors ist angebrochen. Zumindest, wenn wir auf Regelstudienzeit studieren.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein und ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge.
Willkommen zurück, Anton. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt auf diese Folge. Denn diese Folge hast du vorbereitet, hoffentlich.
Mhm.
Aber bevor du mit deinem vorbereiteten Thema loslegen darfst, lieber Anton, worum ging es denn in unserer letzten Folge?
Die Kontrollfrage. Ja, lieber Jakob, in der letzten Folge ging es bärig und auch grammatisch zu. Genauer gesagt, hast du uns erzählt, was die sogenannten Himbeermorpheme sind oder in der Fachsprache auch unikale Morpheme genannt. Dabei sind wir diesen besonderen Bestandteilen der Wörter nachgegangen und haben nach ihren bereits verloren gegangenen Bedeutungen gesucht. Und das auch live.
Stimmt, das auch live.
Habe ich die Frage so bestanden?
Du hast die Frage bestanden. Ganz so war es. Es ging aber nicht nur um Bären. Es ging auch um Werwölfe und andere Erscheinungen.
Ja, korrekt. Mir sind die Bären irgendwie in Erinnerung geblieben. Deswegen war das auf jeden Fall sehr bärig. Aber bevor es jetzt mit der Folge losgeht, Jakob, Gegenfrage. Hast du denn Feedback zu dieser großartigen Folge erhalten?
Ja, ich habe Feedback erhalten und zwar sehr viel. Also es ist so viel, dass ich nicht alles erwähnen oder vorlesen kann.
Dankeschön dafür.
Vielen Dank, ja. Wir haben viele unikale Morpheme oder mögliche unikale Morpheme zugeschickt bekommen, lieber Anton. Auch viel zu viele, als dass ich die jetzt hier klären und durchsprechen könnte. Aber ich würde sagen, na ja, da müssen wir halt vielleicht mal wieder eine spezielle Spezialfolge für ein spezielles Spezialthema machen.
Großartig, finde ich toll.
Ich habe gehört, du hast ja auch vielleicht noch ein paar Redewendungen und Sprichwörter, die der Erklärung harren. Ich habe auch noch ein paar, die könnte ich dann an dich weitergeben und dann kann man es vielleicht so machen.
Klingt gut.
Ansonsten gab es auch diese Woche ein paar Themenvorschläge, für die danke ich sehr. Die habe ich mir notiert. Die waren alle sehr interessant. Hervorheben an Feedback möchte ich das Feedback von Estel, der sagt, wir müssen den Bachelor ja nicht in Regelstudienzeit machen. Und er schreibt weiter, vielleicht kann er ja dann irgendwann unsere Namen, auch unseren Stimmen zuordnen.
Oh.
Anton, haben wir so ähnliche Stimmen, sind unsere Stimmen so nah beieinander?
Weiß
ist das so ein Ding?
Ich nicht. Also ich würde
sagen, wir können auch einfach mal eine Folge nur im Dialekt sprechen. Du in deinem, ich in meinem.
Ja, das stimmt, das könnten wir machen. Dann kann man ganz schnell unterscheiden, wer ist. Ich würde aber sagen, wir haben schon sehr verschiedene Stimmen. Aber man hört sich ja nicht richtig selber. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das richtig beurteilen kann.
Ich würde auch sagen, unsere Stimmen sind sehr verschieden. Emilia schreibt noch, diese Folge war in der Tat Wunderbärchen mit Doppel-E. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank dafür. Und Timur schreibt, dass er als studierter Anglist noch nie über den Zusammenhang zwischen Get and Forget nachgedacht hat.
Mhm.
Das, glaube ich, ist auch ein Lob. Obwohl wir Gessen im Deutschen gar nicht mehr haben. Lieber Anton. Nach diesem kurzen Rückblick bin ich jetzt bereit. Ich spitze meine Lauscherchen und freue mich darauf, was du uns vorbereitet hast für diese Woche.
Okay, dann würde ich sagen, geht's auch rein ins Thema. Ja, was soll ich sagen? Also diese Folge, die ihr jetzt hört, die erscheint am 1. Mai. Wir sind ja noch ein bisschen in der Vergangenheit, lieber Jakob. Wir sind ja noch nicht am 1. Mai angekommen. Aber die Folge kommt am 1. Mai raus, also einem Feiertag, der als Tag der Arbeit genannt wird. Und unsere heutige Folge, genauer gesagt das Thema, was ich mitgebracht habe, hat auch etwas mit diesem Kampftag der Arbeit auch zu tun. Kurz zum Hintergrund, die Wurzeln des 1. Mai liegen in den USA. Dort hatten sich erstmals am 1. Mai 1886 in Chicago Arbeiterinnen versammelt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren. Zentral dabei war unter anderem die Forderung, dass der 12-Stunden-Arbeitstag abgeschafft werden sollte. Der war bis dahin gängige Praxis. Nach mehrtägigem Generalstreik endete dieser Protest dann traurig und dramatisch mit einer Bombenexplosion und dann mit dem Feuer seitens der Polizei, weil bis heute auch unklar ist, wer dafür für diese Bombenexplosion zuständig war oder nicht. Auf jeden Fall endete der Streik erfolglos. International wurde der Tag der Arbeit aber erst später. Erst ab 1890, nachdem sich die Gewerkschaften und Parteien aus aller Welt auf einer Konferenz zusammengefunden haben, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Französischen Revolution. Und die haben sich verständigt, dass sie sich der amerikanischen Arbeiterbewegung anschließen wollen. Und der 1. Mai ist auch ein Datum, was in Amerika auch ein Wechseldatum, ein Moving Day darstellte, ein Stichtag, an dem viele Arbeitsverträge endeten und dann neu geschlossen worden sind und somit auch ein Symbol für die Unterdrückung der Arbeiterinnen seitens der Arbeitgeber galt. Und deswegen 1. Mai am 1. Mai. Auf jeden Fall, seitdem, auch in Deutschland, wird am 1. Mai immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft und für gerechte Entlohnung, aber auch für vertretbare Arbeitszeiten demonstriert. Und der 1. Mai ist somit ein sehr tolles Beispiel dafür, welchen Einfluss die Sprache bei diesem Prozess der, ich sag jetzt mal, Anfechtung bestehender Ungerechtigkeiten und Machtverhältnisse sie hat. Sei es zum Beispiel bei der 1. Mai-Demo, wenn wir Schlachtrufe hören oder Manifeste verteilt werden oder wir auch Flugblätter in die Hand bekommen, Reden uns anhören. Das sind alles Textsorten, die bei solch einer Kundgebung unweigerlich dazugehören und folglich auch durch die Ansprache von zunächst nicht existierenden Forderungen, zum Beispiel damals mit dem 8-Stunden-Tag, auch die Macht haben, eine neue Realität herbeizuführen. Gleichzeitig wissen wir aber heute mehr denn je, mit einem großen Leider dahinter, dass dieses positive Beispiel der Ermächtigung einer sozialen Gruppe der zum Beispiel Arbeiterinnen durch die Sprache auch umgedreht werden kann, indem man mit der Sprache Menschen entmächtigt. In diesem Zusammenhang hatte ich neulich ein Buch gelesen von den Autorinnen Tim Henning, Nicola Komper und Christian Nimtz, die diesen Einsatz der Sprache treffend als die dunkle Seite der Sprache betrachteten und bezeichneten, da die Worte natürlich auch zur Ausgrenzung und Abwertung, aber auch Verschleierung eingesetzt werden können. Also, lasst uns in dieser Folge gemeinsam auf die Macht der Sprache genauer blicken und uns anschauen, wie subtil sie eingesetzt werden kann, um Kontrolle über andere auszuüben. Wir werden am Ende der Folge drei konkrete sprachwissenschaftliche Phänomene uns anschauen, die dazu häufig eingesetzt werden, um von den Mächtigen entmächtigt zu werden und unterdrückt zu werden, sowohl im kleinen Rahmen eines konkreten Gespräches als auch im großen Sinne systematisch im Rahmen zum Beispiel von so einer 1. Mai-Demo. Und um diese sprachlichen Mittel so ein bisschen einzuordnen, möchte ich zunächst einen kleinen sprachphilosophischen Exkurs vornehmen und uns zunächst anschauen, welche zentrale TheoretikerInnen die Macht der Sprache schon mal untersucht haben und wie sie diese Macht der Sprache eingeordnet haben.
Sehr spannend. Ich freue mich sehr auf diese Folge.
Okay, dann würde ich sagen, lasst uns loslegen. Die erste sprachphilosophische Einordnung, über die haben wir schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, aber die ist extrem wichtig, wenn wir über die Macht der Sprache reden wollen und vor allem, wenn wir verstehen wollen, wie subtil und unausgesprochen manche Wege der Einflussnahme sein können. Dafür müssen wir eine Perspektive auf die Sprache einnehmen, dass wir mit Sprache nicht nur die Welt beschreiben können, sondern auch mit der Sprache handeln und folglich auch in die Welt eingreifen können.
Mhm.
Also hier klingeln bei unseren Sprachpfade-Ultra-Fans auf jeden Fall die Alarmglocken, weil es geht um die Sprechakttheorie, die auf den britischen Sprachphilosophen John Austin und den amerikanischen Philosophen John Searle zurückgeht.
Mhm.
Hier nochmal kurz zur Erinnerung, was die Sprechakttheorie eigentlich besagt. Austin unterscheidete eine Äußerung, also einen konkreten Satz, in seine Teilakte, in drei Teilakte, um genau zu sein. Es gibt einen lokutionären Akt, also das schlichte Äußern von Wörtern in grammatisch korrekter Form, also das bloße Sagen von etwas.
Mhm.
Dann gibt es den illokutionären Akt, also das ist das, was man tut, indem man etwas sagt. Zum Beispiel, man kann eine Frage stellen oder ein Versprechen geben, einen Befehl erteilen oder eine Behauptung aufstellen.
Mhm.
Dieser illokutionäre Akt ist auch das Herzstück der Theorie, da hier eine kommunikative Funktion einer Äußerung zugeordnet wird. Zum Beispiel Fragen oder Versprechen, Befehlen, Behaupten. Und dann gibt es noch den perlokutionären Akt und das ist die tatsächliche Wirkung, die eine Äußerung bei Hörer oder bei Hörerin erzielen kann. Also etwa zum Beispiel, wenn jemand jemanden überzeugen möchte, dann wird die Wirkung erzielt, dass diese Person, die Hörerin, überzeugt werden soll. Oder wenn ich jemandem einen Befehl erteile, dann möchte ich, dass die Wirkung entfaltet wird, dass jemand zu einer Handlung bewegt wird.
Mhm.
Und Searle hat diese illokutionären Akte genommen und noch ein bisschen systematisiert, in Klassen unterteilt und hat gesagt, es gibt den illokutionären Akt des Behauptens und des Feststellens, aber man kann auch bitten oder befehlen. Man kann versprechen oder drohen, man kann aber auch danken oder gratulieren, also so expressive Sprachhandlungen ausführen.
Mhm.
Und es gibt auch Deklarationen, die durch ihren bloßen Vollzug eine neue Realität schaffen können. Zum Beispiel in dem Fall, wenn im Bundestag nach einer erfolgreichen Wahl ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin ernannt wird mit den Worten, ich ernenne sie zu Bundespräsidentin. Und hier haben wir auch schon einen ganz wichtigen Punkt, nämlich damit Sprechakte gelingen, erfolgreich sind, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Also bei dem Beispiel mit der Ernennung, man kann nur in einem bestimmten konkreten Rahmen zu dem Amt des Bundespräsidenten ernannt werden.
Hm.
Oder ein Richterspruch wirkt nur in dem institutionellen Kontext des Gerichts, in dem diese Person dann spricht, und nicht auf dem heimischen Sofa, weil sonst ist es einfach nur eine Worthülse und sie bleibt wirkungslos.
Mhm, mh.
Was nehmen wir jetzt aus dieser Theorie, aus diesem kurzen Exkurs in die Theorie für die Beschreibung der Macht der Sprache für uns mit? Hier sind zwei Beobachtungen zentral. Zum einen, die Sprechakttheorie macht sichtbar, dass Sprache nie bloß neutral informierend ist, sondern stets handelt. Und damit auch Wirklichkeit verändern kann. Also auch eine reine Feststellung ist eine performative Handlung zur Informationsweitergabe, die an bestimmte Absichten auch gebunden ist. Also wenn ich dich informiere, dann habe ich die Absicht, dir bestimmte Informationen zu geben und vielleicht auch bestimmte Informationen dir vorzuenthalten.
Mhm.
Zweitens zeigt die Theorie, dass sprachliche Macht, also im bourdieuischen Sinne, auch an soziale Anerkennung geknüpft sein kann. Nämlich bestimmte sprachliche Handlungen sind nur dann wirksam, wenn den Institutionen und den Akteuren die ausübende Macht von anderen zugesprochen und zugewiesen wird. Also nur wenn wir in der Gesellschaft anerkennen, dass diese Person eine Richterin, ein Richter ist, dann kann diese Person deklarativ etwas verkünden. In anderen Fällen ist es nicht der Fall. Also wessen Worte gehört werden und Wirkung entfalten, ist damit keine Frage der Sprache allein, sondern auch der gesellschaftlichen Position.
Ja, ich finde ein gutes Beispiel, was mir gerade dafür eingefallen ist, sind die Worte der deutsch-deutschen Grenzöffnung, die ja nur sich so eingebrannt haben ins Gedächtnis von vielen Leuten, weil als die Menschen, diese vielen, vielen Menschen, das damals gehört haben bei der Pressekonferenz, die diesen Worten wirklich quasi eine Wirkmacht zugesprochen haben. Also es war den Menschen klar, die Grenze ist jetzt auf, jetzt in diesem Moment, weil dieser Mensch, Günter Schabowski, das gerade gesagt hat. Also der hat damit wirklich die Welt verändert mit diesen Worten.
Eben. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob diese Worte ausgesprochen worden sind, nachdem irgendwelche Papiere unterschrieben worden sind. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich recht an meinen Geschichtsunterricht erinnere, war das für alle überraschend, nicht nur für Menschen am Fernsehgerät, dass diese Verkündung kam, sondern auch im Politbüro war das eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Auch die Grenzbeamten wussten nicht, dass das halt passiert. Und
Ja.
hier sehen wir also sehr schön, dass Sprache wirklich auch Grenzen öffnen kann, Grenzen verschieben kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also geplant war das erst am nächsten Morgen zu machen, glaube ich, die Grenzen zu öffnen.
Und nicht sofort, obwohl er
Ja.
explizit sogar gesagt hat, dass das sofort ist.
Genau. Und die Grenzen wurden dann auch in der Nacht noch geöffnet. Also sein Wort hatte da Gewicht.
Eben. Und die Menschen haben ihm dieses soziale Gewicht auch zugesprochen und ihm dieses Potenzial der Sprache auch in den Mund gelegt, fast schon.
Nur deswegen sind sie zu Tausenden an den Grenzen erschienen. Wenn sie ihm das nicht geglaubt hätten, wären sie nicht gekommen.
Also halten wir wirklich fest, Sprache kann Realitäten verändern. Okay, gehen wir zu der zweiten sprachphilosophischen Grundlage. Und daran schließt auch diese neue, andere Perspektive auf die Macht der Sprache, nämlich dass Sprache eine wirklichkeitskonstruierende Wirkung auch im größeren Kontext, im politischen Kontext hat. Dieser Gedanke geht auf die Philosophin Hannah Arendt zurück, die den Sprachgebrauch im gesellschaftlichen Kontext reflektierte. Für sie, eine deutsche Philosophin des 20. Jahrhunderts, die während des NS-Regimes in die USA emigrierte, ist das Sprechen ein Medium, durch das einzelne Menschen im öffentlichen Raum auftreten können und durch die sie eine gemeinsame Welt schaffen können. Aus dieser Sichtweise, aus Hannah Arendtschen Sichtweise auf das Sprechen und die Sprache, ist das eine Form des politischen Handelns. Da politische Macht nur dort entsteht, wo Menschen gemeinsam handeln und sprechen. Allein durch die Artikulation der Forderung nach einem 8-Stunden-Tag oder besseren Arbeitsbedingungen können Prozesse entstehen, die dazu führen, dass diese Forderungen in Realität umgesetzt werden können. Aber am Anfang steht auf jeden Fall das Wort. Auf diese Weise schafft die Sprache neue Realitäten, wobei für Arendt zentral ist, dass in diesem Raum Pluralität herrschen muss. Durch die verschiedenen Perspektiven und Bewertungen und Meinungen einzelner Personen, einzelner Menschen, zum Beispiel wie unsere Arbeit ausgestaltet werden soll, entsteht ein, ich sag jetzt mal, intersubjektiv geteilter Raum aus Fakten, aus Erlebnissen, Ereignissen, zum Beispiel verschiedene Betriebe, die unterschiedliche Wahrnehmungen und auch Anforderungen haben, und diese Situation unterschiedlich bewerten. Und dann auf dieser vielfältigen pluralistischen Basis kann dann sozusagen Politik gemacht werden von den Menschen. Aber für Hannah Arendt ist auch entscheidend, wenn dieser Prozess durch Lügen oder durch Propaganda verzerrt wird, bricht diese Grundlage für das gemeinsame Urteilen und Handeln einfach zusammen. Wir können diese Behauptung oder diesen Punkt von Hannah Arendt auch gemeinsam reflektieren, indem wir uns fragen, welchen Einfluss haben in unserer heutigen Welt zum Beispiel Lügen oder Falschmeldungen in der Presse oder in Social Media auf einen Prozess der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Wie beeinflussen diese Falschmeldungen gesellschaftliche Aushandlungen? Sei es zum Thema Arbeitsrechte oder auch andere großen Themen unserer Zeit wie die Klimakrise oder auch die kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt.
Oder die Ernennung einer Bundesverfassungsrichterin.
Oder die Ernennung einer Bundesverfassungsrichterin. Und wie krass dann auch wiederum eingegriffen wird in die Schaffung einer neuen Realität, einer Aushandlung in der Gesellschaft. Zusammenfassend mit Hannah Arendt halten wir jetzt also erstmal fest, dass mit dem Medium Sprache Politik zwischen den Menschen erzeugt wird, wobei neue Realitäten geschaffen werden. Wenn in diesem Prozess aber störende Faktoren wie Lügen oder Propaganda sich einmischen, wird der realitätskonstruierende Prozess, also das, was Politik im Endeffekt ist, auch gefährdet. Und dieser Prozess der Aushandlung ist in unserer dritten sprachphilosophischen Grundlage extrem wichtig. Und um diese sprachphilosophische Sichtweise kommen wir auch nicht drum herum. Nicht nur, weil der Philosoph, der hinter diesem Gedanken steht, nämlich Jürgen Habermas, erst vor kurzem verstorben ist, sondern auch, weil er eines der zentralsten Theoreme entwickelt hat, wenn wir über Macht und Sprache denken.
Mhm.
Man könnte sagen, dass das Herzstück seines gesamten philosophischen Werkes darin liegt, dass er in der Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Fundament für soziale Ordnung überhaupt sieht.
Mhm.
Nicht umsonst heißt seine Haupttheorie die Theorie des kommunikativen Handelns. Also schauen wir uns mal genauer an, welche Rolle die Sprache für ihn in seinem Werk für die soziale Ordnung spielt.
Mhm.
Für Habermas besitzt Sprache eine Koordinationsmacht. Also sie ermöglicht es den Menschen, ihre Handlungspläne aufeinander abzustimmen, ohne dabei auf Zwang oder Macht angewiesen zu sein. Damit ist gemeint, dass mithilfe von Sprache, mithilfe von Sprechen, Menschen Ziele abwägen können und bezüglich ihrer Ziele austauschen können und versuchen können, auf Basis dieser Ziele dann im Endeffekt ja auch gemeinsame Pläne zu entwickeln und sie auch zu verfolgen, ohne dass irgendjemand in dieser Konstellation hierarchisch irgendwo anders steht und andere zum Arbeiten zum Beispiel zwingt. Denn wenn Menschen miteinander kommunizieren und sich verständigen, erheben sie automatisch universelle Ansprüche und gehen davon aus, dass unsere Aussage verständlich, wahr, richtig und ehrlich gemeint sein muss. Sonst funktioniert diese Kommunikation nicht wirklich.
Mhm.
Wer kommuniziert, setzt somit unweigerlich bestimmte Vorannahmen. Etwa, dass es nur eine gemeinsame objektive Welt gibt, auf die man sich beziehen kann. Oder dass Argumente prinzipiell kritisierbar sind und dass alle Beteiligten auch zurechnungsfähig sind.
Mhm.
Und unter diesen Annahmen ist auch nicht entscheidend, ob zum Beispiel herrschende oder machtvolle Institutionen zum Beispiel Lösungen für Probleme in einer Gesellschaft präsentieren und automatisch umgesetzt werden, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass nach dieser Sichtweise ein kommunikatives Handeln zwischen gleichberechtigten Menschen stattfindet. Hier zählt nicht die hierarchische Position oder anderer Faktor, wie zum Beispiel das Vermögen, was eine Person hat, sondern in so einer Aushandlung zählt ausschließlich die Kraft des Argumentes. Deswegen sagt man auch so häufig im habermasischen Sinne zwangloser Zwang des besseren Arguments.
Mhm.
Wenn also am 1. Mai debattiert wird, ob der 8-Stunden-Tag beibehalten werden sollte oder ob dieser für mehr Flexibilität oder aus wirtschaftlichen Gründen aufgelockert werden sollte, werden Argumente von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Teilnehmenden an diese Diskussion abgewogen und auf Basis der Argumente bewertet und darauf wird dann ein Handlungsplan abgeleitet. Zum Beispiel, dass der 8-Stunden-Tag beibehalten wird, weil zum Beispiel gesundheitliche Gründe überwiegen. Oder auch umgekehrt, wenn zum Beispiel der aufgeweicht werden sollte, dass dafür andere Gründe sprechen.
Mhm.
Darin liegt die kommunikative Macht der Sprache. Die besten Argumente werden ausgetauscht und das beste Argument gewinnt. Und übrigens, das ist auch die Grundidee der deliberativen Demokratie, also einer Staatsform oder einzelne Elemente innerhalb einer Staatsform, bei denen Entscheidungen durch Austausch von Argumenten in einem, ich sag jetzt mal, machtfreien Diskurs mittels Konsens erzielt werden sollen.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, vielleicht merkt man das mir auch ein bisschen an, bin ich auch ein Fanboy dieses Konzept, weil ich ja auch Politikwissenschaften studiert habe und den Habermas in mein linguistisches Herz geschlossen habe, weil ich dieses Ideal von Konsensfindung und der Stärke der Argumente einfach so großartig finde.
Mhm.
Aber leider, 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 es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gerade an dem letzten Beispiel mit der Debatte um den 8-Stunden-Tag merken wir, dass das kommunikative Handeln in einem demokratischen System zwar immer wieder auch stattfindet, stattfinden kann, aber häufig nicht in einem machtfreien oder von einzelnen Interessen freien Raum geschieht.
Ja.
An dieser Stelle müssen wir eine Unterscheidung vornehmen von dem kommunikativen Handeln, über das wir gerade gesprochen haben, und dem sogenannten strategischen Handeln. Beim strategischen Handeln ist das Ziel nicht die Verständigung zwischen den Menschen, sondern hier wird das Erreichen eines konkreten Ziels verfolgt. Also bei unserem Beispiel mit dem 8-Stunden-Tag bedeutet das, dass es natürlich Parteien in der Diskussion gibt, wie zum Beispiel einzelne Unternehmen, die selbstverständlich nicht an einem einfachen Aushandlungsprozess interessiert sind, sondern mit einem konkreten Ziel in diese Debatte reingehen. Nämlich, sie wollen nicht, dass ihre Arbeiterinnen weniger arbeiten, weil das möglicherweise die Produktivität des Unternehmens und somit auch die Gewinne des Unternehmens einschränken könnte. Aus dieser strategischen Richtung wird Sprache als Mittel zur Beeinflussung, Täuschung oder auch Manipulation eingesetzt, damit man eigene Ziele erreichen kann. Und hier liegt auch das Problem. Wenn Sprache strategisch eingesetzt wird, etwa in politischer Propaganda, oder wenn strategische Interessen mithilfe von Lobbyverbänden als eine Art politische Agenda verkauft wird, wird die Kommunikation systematisch verzerrt. Die Sprache wird dann nicht zur Verständigung genutzt, sondern missbraucht, um Gehorsam zu erzwingen oder auch sich der politischen Verantwortung zu entziehen. Und das sehen wir sehr gut, wenn politische Akteure durch zum Beispiel Euphemismen Bezeichnungen ändern. Also wenn Länder anfangen, von Militäroperationen zu sprechen, anstatt Dinge als Krieg zu bezeichnen. Oder in der Wirtschaft bestimmte Trends als Nullwachstum bezeichnet wird, anstatt Stillstand zu sagen.
Ja.
Wenn bestimmte politische Akteure das Wort Remigration gebrauchen, anstatt Deportation oder Abschiebung zu sagen.
Ja.
Und. Also da gibt es sehr viele Beispiele, die diesen strategischen Missbrauch der Sprache auch auf jeden Fall gut belegen können. Also, kurzes Fazit zu dieser Theorie. Kommunikatives Handeln, also der Sprachgebrauch im machtfreien Raum, kann auf Basis der Stärke der Argumente tatsächlich Entscheidungen herbeiführen und Handlungen bedingen. Wenn aber andere Interessen und somit auch Machtverhältnisse in diese Entscheidungsprozesse eindringen, man sagt auch, sie kolonialisieren den Diskurs und somit auch strategisch agiert wird, dann wird die eigentliche kommunikative Macht der Sprache verdrängt. Dann verlieren die Menschen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse kommunikativ auszuhandeln. Und das ist natürlich ein großes Problem. Bisher blieben wir sehr abstrakt, weil es waren ja die sprachphilosophischen Grundlagen. Aber ich denke, das war auch interessant zu sehen, dass die Sprachphilosophie sich sehr intensiv auch mit der Frage beschäftigt, wie Sprache wirkt, welche Macht Sprache hat. Aber bisher, wie gesagt, war das alles sehr abstrakt. Deswegen kommen wir jetzt auf Basis dieses Exkurses zu einzelnen Aspekten, zu einzelnen konkreten Beispielen, wie mit Sprache unterdrückt werden kann oder auch entmächtigt werden kann. Oder mit Habermas gesprochen, wenn die Sprache strategisch eingesetzt wird. Und ich denke, an dieser Stelle eignet sich auch noch ein Verweis auf eine Folge, die wir bereits gemacht haben, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, wie Sprache eingesetzt werden kann, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Zum Beispiel, indem wir uns angeschaut hatten, wie Diskurse verschoben werden können, indem zum Beispiel bestimmte Metaphern eingesetzt werden. Das war die Folge 5 der Staffel 1. Und auch in der Folge 9 der ersten Staffel hatten wir die neurechte Diskursverschiebung uns angeschaut und auch dort bestimmte, auch sprachwissenschaftliche Strategien uns angeschaut, wie das getan wird. Deswegen möchte ich in dieser Folge nicht nochmal auf die Metaphern schauen und nicht nochmal die Diskursverschiebungen genau betrachten, sondern ich möchte auf andere drei Sprachhandlungsstrategien schauen, die ihre sprachliche Macht subtil ausüben. Auch da möchte ich zur Vertiefung auf das Buch Die dunkle Seite der Sprache hinweisen, welches ich schon am Anfang erwähnt habe von den Autorinnen Tim Henning, Nicola Komper und Christian Nimtz, welches diese Aspekte auf jeden Fall deutlich vertiefter reflektiert und sich auf jeden Fall als eine Vertiefungslektüre sehr gut eignet. Gut, kommen wir zu unserem ersten Phänomen. Kommunikative Entmächtigung durch Verweigerung der Annahme eines Sprechakts. Denn mit der ersten Grundlage, die wir uns angeschaut haben, mit der Sprechakttheorie, können wir erklären, wie mit Sprache tatsächlich auch entmächtigt werden kann. Nochmal zur Erinnerung, wir handeln durch Sprache, indem wir zum Beispiel bestimmte Absichten haben, dass wir eine Person über etwas informieren oder eine Ankündigung machen oder auch zum Beispiel etwas ernennen können. Mhm. Wir hatten aber auch darüber gesprochen, dass damit so ein Sprechakt gelingt, bestimmte Gelingensbedingungen erreicht werden müssen. Es muss auf jeden Fall gegeben sein, dass dieser Sprechakt, der ausgeübte Sprechakt, auch von der Zuhörerschaft anerkannt wird.
Mhm. Mhm.
Was passiert aber, wenn Menschen aufgrund von Vorurteilen oder Stereotypen, die einer Person aufgrund ihres Aussehens, ihres Auftretens oder auch der Gruppenzugehörigkeit zugesprochen wird, wenn auf dieser Basis diesem Menschen die nötige Kompetenz oder Glaubwürdigkeit abgesprochen wird? Was passiert denn, wenn Warnungen einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers mit Migrationshintergrund von den kommenden Gefahren, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Klimakrise, ohne Folgen bleiben, weil dieser Sprechakt von der Öffentlichkeit nicht anerkannt wird, weil man der Person nicht zuschreibt, dass sie Wissenschaft betreiben kann?
Mhm. Mhm.
Oder kehren wir zu unserem Anfangsbeispiel zurück. Was passiert, wenn die Meinungen der Arbeiterinnen nicht anerkannt werden und folglich auch dann ihre Absicht, zum Beispiel Informationen zu einer Debatte um die Arbeitszeit hinzuzugeben, indem sie ihre Erlebnisse schildern, indem sie berichten, was so ein 10-Stunden-Tag mit denen macht, wie das sich gesundheitlich anfühlt oder welche Folgen das auch hat. Wenn diese Informationen nicht in die Diskussion einfließen, weil man deren informativen Sprechakt nicht anerkennt.
Mhm,
Die Folgen sind Ausgrenzung. Die Folgen sind auf jeden Fall Entmächtigung.
Und die Folgen sind auch, dass sich in Zukunft vielleicht viel weniger Leute überhaupt zu Wort melden.
Und sozusagen eine Lehre draus ziehen für sich selber, dass es ja gar nichts bringt, hier sich einzumischen in die Debatte, weil am Ende das sowieso ignoriert wird.
Ja.
Die Folgen sind fatal. Das ist Silencing, das ist Mundtotmachen. Die Betroffenen können ihre Meinung nicht erfolgreich äußern oder werden erst gar nicht mehr gefragt.
Ja.
Natürlich entsteht nicht nur der Debatte, sondern auch den Betroffenen ein großer Schaden, wenn ihnen die Fähigkeit aberkannt wird, Wissen zu generieren oder das Wissen zu teilen. Also, so eine Entmächtigung hat auf jeden Fall auch reale Wirkungen für die Betroffenen. Okay, dann gehen wir weiter. Phänomen Nummer 2, das sind die Übergeneralisierungen. Wir schauen jetzt eine sehr gefährliche Strategie an, mit der immer wieder politische Stimmung gegen Gruppen, aber gegen auch einzelne Personen gemacht werden kann. Solche Übergeneralisierungen treten sehr häufig im Alltag auf. Zum Beispiel, die Jugend von heute ist faul. Mhm. Die Gen Z arbeitet nicht mehr so hart wie früher.
Mhm.
Die AusländerInnen wollen sich nicht integrieren. Oder Arme sind schuld an ihrer Situation. Und, und. Also, ich habe jetzt gerade zu Verbildlichungszwecken sehr viele dieser Stereotypen auch reproduziert. Aber ich denke, das sind leider immer noch häufig im Alltag aufzufindende Aussagen.
Mhm.
Und diese Übergeneralisierung, die funktionieren primär über sogenannte generische Aussagen. Also unbestimmte Allgemeinaussagen wie A's sind B's, das ist meist eine Pluralform ohne Artikel davor, aber auch im Singular ist es möglich, mit einem Artikel davor diese generischen Aussagen zu formulieren. Also die Jugend oder die Gen Z. Und dann folgt etwas danach.
Ja.
Der kognitive Mechanismus hinter dem Verstehen solcher generischen Aussagen und folglich der Übergeneralisierungen führt dazu, dass wir bereits bei einer sehr geringen tatsächlichen Häufigkeit eines Merkmals dieses Merkmal als wahr für eine gesamte Gruppe akzeptieren. Insbesondere, wenn es sich um bedrohliche oder abstoßende oder dramatische Eigenschaften handelt. Haben wir aber eine Aussage erstmal akzeptiert, ziehen wir daraus in unserer intuitiven Logik den überschließenden Schluss, dass das Merkmal wirklich für alle sehr weit verbreitet ist in der Gruppe. Und das ist natürlich nicht richtig. Also wenn ich eine Person kenne, die zu der Gen Z sich dazugehörig fühlt, die vielleicht nicht so hart arbeitet, wie sie vielleicht sollte, dann heißt es nicht, dass alle Menschen, die zu der Gen Z dazugehören, nicht mehr so hart arbeiten wie früher. Das ist ein Trugschluss. Der funktioniert aber sprachlich durch diese generische Aussagen. Wenn dieses sprachliche Mittel eingesetzt wird, dann ist es schwierig, die Person, die sowas sagt, auf das Problem der Übergeneralisierung festzunageln. Weil die Person kann dann immer wieder behaupten, sie habe nicht ausdrücklich gesagt, dass alle Mitglieder einer Gruppe ein Merkmal besitzen. Also nicht alle Menschen, die zu der Gen Z dazugehören, arbeiten nicht mehr so hart. Und diese Person kann sich dann argumentativ aus diesem Schlamassel retten. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass jeder so ist. Ich habe ja nur gesagt, dass die Gen Z nicht mehr so viel arbeitet.
Ja, aber das Problem ist halt, dass es gesagt wurde.
Genau, aber es wurde ausgesprochen und das ist das Gefährliche, weil diese Übergeneralisierung eine umfassende Geltung und eine auch häufige Beobachtung nahelegen, die aber gar nicht so ist. Wir haben keine Studie durchgeführt, die sagt, dass so und so viele Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren weniger arbeiten oder so. Aber diese Aussage suggeriert, als wäre das ein Fakt. Also es ist ja fraglich, ob junge Menschen in der Tat weniger arbeiten. Das ist ja eine Debatte, die auch in letzter Zeit häufiger geführt wird und die tatsächliche empirische Evidenz ist da wirklich bruchhaft.
Ja, weil du gerade auch Studien gesagt hast und wir haben da gar keine Studien durchgeführt. Das finde ich so interessant. Also die eigentlich beansprucht ja die Wissenschaft und also einfach Erkenntnisse, die durch wissenschaftliche Methodik herbeigeführt wurden, das Monopol darauf, eben Wahrheit zu sein oder ein Teil der Wahrheit zu sein. Das ist ja im politischen Diskurs sowieso teilweise ausgehebelt. Und wenn jetzt aber ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin so eine Aussage treffen würde, also zu sagen, nehmen wir mal was ganz Einfaches, alle Äpfel sind rot. Wenn eine Wissenschaftlerin natürlich auch im wissenschaftlichen Kontext sich zu so einer Aussage hinreißen lassen würde, dann müsste man nichts weiter tun als einen einzigen Apfel zu finden, der nicht rot ist und den dieser Person zeigen und zu sagen, deine Aussage ist falsch. Denk dir eine neue Aussage aus und bis dahin halt den Mund. Also ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, so reden WissenschaftlerInnen nicht miteinander. Wir sind alle sehr freundlich und nett und lieb. Im öffentlichen Diskurs klappt es aber nicht, weil dann, wie du schon sagst, die Person immer sagen, ja, nicht alle, nee, und einen gibt es ja immer, also der eine, der ganz cool ist, ja, kenne ich auch einen, aber ich meine nur viele oder einige sind so und obwohl das dann im Nachhinein immer abgeschwächt wird und dann irgendwann kommt raus, nur ein Bruchteil aller Äpfel sind rot, ist diese Aussage einmal draußen und viele haben sie gehört. Und das ist ja genau die Strategie, wie auch, wie soll ich sagen, Politiker, die deutsche Spitzenämter besetzen, oftmals arbeiten. Also eine Aussage rausknallen und dann im Nachhinein zurückrudern, aber es ist scheißegal. Die Aussage wurde ja gemacht und das ist das Problem.
Also generische Aussagen sind per se nicht problematisch. Sie werden aber problematisch, wenn wir im Habermasschen Sinne sie als strategisches Kommunikationsmittel einsetzen. Also bestimmte Zwecke verfolgen, wie zum Beispiel möglicherweise das Hervorrufen einer Debatte in der Öffentlichkeit zu einer bestimmten Gruppe von Menschen und dann versuchen, so auf diese Art und Weise, hinterhältige Art und Weise, Stimmung zu machen. Aber gar nicht sich mit dem konkreten Problem auseinanderzusetzen.
Ja.
Was noch wichtig ist im Zusammenhang mit der Generalisierung, darauf verweisen auch die Autorinnen des Buches Die dunkle Seite der Sprache explizit, nämlich, dass die Übergeneralisierung noch aus einer anderen Perspektive problematisch sein können. Nämlich, mit solchen generischen Aussagen können dann auch Essentialisierungen einhergehen. Also wenn wir behaupten, dass die Gen Z weniger hart arbeitet als andere Generationen vorher, dann sagen wir nicht nur, dass einige Vertreter der Gen Z-Gruppe weniger hart arbeiten, sondern wir behaupten auch damit, ohne dass wir das explizit aussprechen, dass es in der Natur der Gen Z ist, dass sie weniger arbeiten wollen oder können. Also, dass es ein Merkmal ist der Vertreter dieser Gruppe, welches sich in dem weniger hart arbeiten niederschlägt. Zum Beispiel aufgrund von fehlender Erziehung oder bestimmten Einstellungen oder was auch immer, was natürlich alles nicht stimmt. Und das ist natürlich noch eine weitere Gefahr, weil man somit einer ganzen Gruppe ein Merkmal zuschreibt, welches ja gar nicht existiert. Und hier wiederum eine Person, die so eine Übergeneralisierung betreibt, auch dann zu sagen, hey, warte mal, das ist ein Problem, was du gerade hier machst, das ist nicht richtig, ist auch super schwierig, weil die Person kann ja sagen, ich habe das ja nicht explizit gesagt. Aber wir wissen ja aus der Pragmatik, dass man nicht alles meinen muss, was man explizit sagt, sondern es schwingt ja auch vieles noch mit.
Ja, ich finde, es ist auch schwierig, weil es, glaube ich, im Alltag, also im nicht-politischen Kontext, schon auch eine Sache ist, die alle Menschen irgendwie machen, also so wie Lügen. Oder so wie manchmal eben auch nicht anerkennen, dass jetzt was gilt, was eine andere Person gesagt hat. Also es sind ja alle Strategien, die wir alle bis zu einem gewissen Maß auch einsetzen, um unsere Meinung ab und zu auch mal durchzusetzen. Vielleicht gegenüber Kindern, vielleicht gegenüber einer anderen Person, wo wir jetzt keine Lust haben, auf die Person einzugehen und so. Das ist, ich würde mal sagen, moralischer Graubereich. Aber ich bin mir sicher, es passiert uns allen. Und sowas dann anzukreiden, finde ich, ist auch schwierig, weil es oft zu basic ist und weil es oft eben was ist, was alle irgendwie machen.
Ja, stimme ich dir da auf jeden Fall zu.
Aber es hat eben eine andere Qualität, wenn man es jetzt irgendwie als Privatperson zu Hause macht oder vor vielen Kameras und Mikrofonen eventuell ein Amt der Bundesrepublik Deutschland bekleidend oder ein anderes öffentliches Amt bekleidend macht.
Genau. Stichwort Privatperson und öffentliche Person. Mit einem mutigen Blick auf die Zeit, wir sind sehr gut in der Zeit,
sehr gut.
Möchte ich auch gleich zu unserem dritten und letzten Phänomen für heute kommen. Nämlich die sogenannten stillschweigenden Voraussetzungen. Auch das ist eine subtile Strategie, mit der Menschen und Gruppen entmächtigt werden können. Und ein Beispiel für dieses Phänomen wäre die Aussage, und ich zitiere hier, wann kehren wir wieder zum starken Sicherungssystem zurück? Ja, was passiert in dieser Aussage? Wenn wir bei diesem Satz auf den Hauptinhalt schauen, dann sehen wir, dass hier die Frage nach der zeitlichen Rückkehr zum starken Sicherungssystem gestellt wird. Also, wann kehren wir zu einem starken Sicherungssystem zurück? Wann ist das Entscheidende? Aber wir sehen auch, dass das nun die Spitze des Eisbergs dieser Äußerung ist. Es liegt nämlich auch ein Nebeninhalt vor, nämlich das, was unstrittig vorausgesetzt wird in dieser Aussage. In der Sprachwissenschaft nennt man solche Phänomene auch häufiger Präsuppositionen, also so eine Art stillschweigende Voraussetzung, die zwar nicht ausgesprochen wird, aber zwingend mitgedacht werden muss. Also sie ist eine wichtige Hintergrundinformation.
Ja.
In Lehrwerken zur Präsupposition gibt es das häufige Beispiel des Satzes, der König von Frankreich hat Geburtstag. Also es geht in diesem Satz eigentlich darum, dass der König von Frankreich Geburtstag hat. Aber der Nebeninhalt ist natürlich super spannend in diesem Fall, weil Frankreich hat keinen König. Schon seit langem nicht mehr. Und deswegen ist dieser Satz auf diese Weise wahrheitstechnisch nicht richtig.
Ja.
In der Alltagskommunikation, also auch zwischen dir und mir, Jakob, passiert es ständig, dass wir mit Nebeninhalten Informationen transportieren, die für unsere Geschichten wichtig sind, aber noch nicht im gemeinsamen Wissen existieren. Also wenn du, Jakob, eine Information, die ich jetzt gerade irgendwie im Nebensatz erwähne, noch nicht kanntest, aber den Satz dennoch verstehen willst, musst du einfach dein Vorwissen, dein gemeinsam mit mir geteiltes Wissen, den sogenannten Common Ground, anpassen. Du musst den aktualisieren. Man sagt dazu auch Akkommodation. Das bedeutet, du passt diesen Wissenshintergrund leise und ohne große Nachfragen einfach stillschweigend an, damit meine Äußerung wieder Sinn ergibt.
Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir in einem Gespräch sind und wir haben so slightly irgendeine Info so rausgefühlt quasi, also rausgehört zwischen den Zeilen und so, ah, so ist das, okay, das wusste ich bisher nicht, ah, okay.
Das ist alles komplett unproblematisch. Aber es ist unproblematisch, weil diese stillschweigenden Voraussetzungen oder Anpassungen des gemeinsamen Wissensstandes meistens nur für neutrale und unkontroverse Inhalte reserviert sind. Also wenn ich in unserem gemeinsamen Gespräch die Person Lena einführe und das in einem Nebensatz sozusagen erwähne, dann ist da nichts Kontroverses. Es ist eine neutrale Information. Ich habe diese Person vorgestellt. Es ist jetzt nichts Dramatisches, was an dieser Einführung der Person ins Gespräch irgendwie stattfindet. Es würde aber dir komisch auffallen, wenn ich unsere gemeinsame Freundin Lena ins Gespräch einbringen würde, aber du noch nicht wusstest, dass ich sie auch kenne und dich sie in so einem Nebensatz einfach droppe und du dann sicherlich auch stehen bleiben würdest im Gespräch und sagen würdest, hey, Moment mal, du kennst Lena auch? Und dann hat diese Information ja plötzlich eine Brisanz und man fragt sich, warum hast du das eigentlich nicht explizit gesagt? Warum hast du das nicht betont, sondern einfach wie so eine Art Voraussetzung angenommen? Und hier kommen wir schon langsam zu dem Problem, welches mit diesem Satz, wann kehren wir wieder zum starken Sicherungssystem zurück, eigentlich vorliegt. Denn wenn wir uns diesen Satz genauer anschauen, dann sehen wir, dass hier eine extrem kontroverse Aussage vollkommen stillschweigend vorausgesetzt wird. Nämlich, dass die aktuelle Sicherungssysteme nicht stark sind, aber anscheinend, ich vermute, es geht hier um die sozialen Sicherungssysteme, dass die es einmal waren. Also ein Zustand der Verschlechterung musste eingetreten sein. Und das ist ja aber wirklich eine höchst kontroverse Aussage, über die ich jetzt nicht wahrheitstechnisch hier urteilen möchte, aber die auf jeden Fall zur Diskussion stehen sollte. Und hier haben wir wieder unser strategisches Handeln. Die RednerInnen können diese Neutralitätsnorm, also dass man nichts Dramatisches oder Kontroverses einfach so voraussetzen sollte, das können sie absichtlich verletzen, indem sie äußerst umstrittene oder ideologische Ansichten als Hintergrundinformation einfach erwähnen, ohne dass sie groß zur Debatte stehen. Dadurch werden steile Thesen als bloße Nebenbedingungen formuliert und so behandelt, als seien das Fakten, als seien das unumstößliche Tatsachen. Und Vorteil von solchem strategischen Handeln ist, dass man auch in diesem Fall nur sehr schwierig es schafft, diesen KritikerInnen zu widersprechen. Denn wenn ich den Widerspruch zum Satz, wann kehren wir wieder zum starken Sicherungssystem zurück, formulieren möchte, dann funktioniert dieser Widerspruch nicht so ohne weiteres. Weil wenn ich sagen würde, Moment mal, du hast Unrecht, dann würde ich nur dem zeitlichen Aspekt dieser Frage widersprechen. Um zu dem Kern des Problems an diesem Satz zu gelangen, können wir somit nicht den Inhalt des Satzes kritisieren, sondern wir müssen die Gesprächsführung der Person kritisieren. Und jeder von uns hat es schon mal gesehen in Talkshows oder auch in verschiedenen Interviewformaten, dass dann bei so einer Meta-Nachfrage wie zum Beispiel, Moment mal, also Sie haben jetzt hier eine Frage formuliert, die aber höchst problematisch ist. Also wenn man versucht, auf diese inhaltliche Auseinandersetzung zu kommen, dass dann sehr, sehr häufig die Gesprächsführung der Person kritisiert wird und dann eine Opferinszenierung stattfindet, weil diese Person dann behauptet, ach, wissen Sie was, also die anderen Aussagen am Debattentisch haben Sie einfach so zur Kenntnis genommen, aber hier an dieser Stelle müssen Sie jetzt das kritisieren. Und dann geht wieder die Debatte nicht bezüglich des Inhaltes los, sondern bezüglich dieser Opferrolle und der Gesprächsführung. Und somit ist es auch an dieser Stelle bei diesen Voraussetzungen sehr schwierig, vorsichtig, aber trotzdem stark die Probleme mit dem Inhalt anzusprechen, ohne daraus eine große Debatte der Gesprächsführung zu machen.
Ja, ja.
So, Jakob, ich bin an dieser Stelle jetzt am Ende angekommen. Also ein kurzes Fazit zum Schluss. In dieser Folge haben wir an drei Beispielen gesehen, wie tiefgreifend die Macht der Sprache ist und mit welchen Mitteln Menschen andere Menschengruppen entmächtigen oder auch in Schach halten können. Wir haben dafür zunächst sprachphilosophische Ursprünge angeschaut und gesehen, dass mit Sprache gehandelt werden kann, Sprache im soziopolitischen Sinne ein Werkzeug zur Koordinierung von Handlungen ist. Und dass wir auf jeden Fall zwischen dem kommunikativen Aushandeln, Stärke des Argumentes, und dem strategischen Handeln, der Einflussnahme, auf jeden Fall unterscheiden müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir dann auch gesehen, dass mit allgegenwärtigen Mitteln der Sprache, die wir auch im Alltag sehr häufig nutzen, bestimmte AkteurInnen Strategien entwickeln können, um Einfluss auf Gespräche zu nehmen. Nun zum Schluss, ich möchte nicht pessimistisch aus dieser Podcast-Folge rausgehen. Es ist ja schließlich 1. Mai. Was können wir tun, um mit diesem Problem auch umzugehen? Zum einen müssen wir immer wieder Verhalten, welches strategisches Handeln ist, auch immer als dieses erkennen. Wir müssen solche strategische Sprachbenutzung versuchen aufzudecken und zu reflektieren. Ist an dieser Aussage wirklich alles in Ordnung oder wird hier ganz klar übergeneralisiert? Oder wird hier ein kritischer Inhalt als etwas vorausgesetzt, was eigentlich ganz unkontrovers hingenommen wird? Zum anderen müssen wir natürlich auch die Aushandlungsprozesse vor Augen halten, die stattfinden, wenn bestimmte Akteure im Gespräch eigene Ziele versuchen zu verfolgen oder auf Basis eigener Interessen agieren, die nicht gleichwertig mit anderen Parteien sind. Und schließlich, und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt bei dieser Sprachreflexion, müssen wir geduldig sein. Wie Hannah Arendt betonte, ist Vielfalt und die Pluralität eine wichtige Voraussetzung für die Grundlage der Politik. Und die gilt es auszuhalten und mit zwanglosem Zwang des besseren Arguments für eine bessere Welt, auch jetzt so pathetisch formuliert, zu kämpfen. Auch das funktioniert nur mit Sprache, aber eben auf eine friedliche und eine transparente Art und Weise. So, jetzt bin ich wirklich am Ende. Und zum Schluss möchte ich nochmal für die Themenidee Manfred danken. Der hatte diese Idee mir zukommen lassen. Und ich habe sicherlich nicht alles angesprochen, was er sich da vorgestellt hat. Aber auf jeden Fall war das auch ein sehr interessanter Impuls für mich. Und ich möchte nochmals auf das spannende Buch verweisen, welches auch in den Shownotes verlinkt wird, mit dem Titel Die dunkle Seite der Sprache.
Lieber Anton, vielen, vielen Dank. Also, als ich dir zugehört habe, sind mir tausende Gedanken durch den Kopf geschossen. Ich kann jetzt nur die wenigsten formulieren, allein aus Zeitgründen. Ich denke, was wichtig ist und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Sprache ein Werkzeug ist. Und wie jedes Werkzeug kann man es gebrauchen oder auch missbrauchen. Ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie der Hammer. So wie ich mit einem Hammer eine Hundehütte bauen kann, so kann ich mit einem Hammer auch jemanden schlagen. Also ich kann einen Hammer gebrauchen, aber auch missbrauchen. Und genauso ist es mit der Sprache auch. Und genauso ist es auch mit verschiedenen Strategien. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, wenn ich mir den politischen Diskurs so anschaue, dann werden diese Strategien, die du jetzt erwähnt hast, ja eigentlich von allen verwendet, oder? Also es gibt jetzt nicht eine Partei oder eine Seite im Besonderen, wo man sagen kann, die machen das nur oder die machen das gar nicht. Also ich denke schon, dass es da vielleicht verschiedene Grade an Missbrauch gibt, aber ich würde jetzt mal so sagen, eigentlich machen es alle, oder?
Dieser Beobachtung würde ich auch zustimmen, weil es ist natürlich eine idealisierte Vorstellung im Habermasischen Sinne, dass wir kommunikativ handeln. Und ich hatte das erwähnt und ich denke auch, dass das stimmt in bestimmten Teilen unseres Systems, dass auch kommunikativ gehandelt wird. Aber auch politische Parteien sind im Endeffekt Interessenvertretungen, die selbstverständlich strategische Ziele auch haben. Nicht nur die eigenen Interessen innerhalb der Partei zu vertreten, nach außen zu vertreten, sondern, wie gesagt, auch andere Ziele haben. Und deswegen scheint es mir sehr logisch, dass natürlich diese Strategien der Sprachverwendung auch von verschiedenen Akteuren und Akteuren im politischen System genutzt werden, aber mit dem wichtigen Hinweis von dir, dass in verschiedenen Graden das eingesetzt wird.
Ich leite davon irgendwie für mich, aber auch für natürlich als Wunsch für die Gesellschaft ab, dass wir mehr kommunikativ handeln und weniger strategisch handeln. Also wir machen ja auch beides im Alltag und müssen das wahrscheinlich manchmal auch tun, sind wahrscheinlich gesellschaftlich manchmal gezwungen, eher strategisch zu handeln als kommunikativ, aber trotzdem so als Wunsch für die Gesellschaft, aber natürlich auch für die politische Kultur, würde ich schon ableiten, also es wäre toll, wenn mehr AkteurInnen mehr kommunikativ handeln und weniger strategisch.
Ach ja. Nee, ich hoffe auf jeden Fall, dass mit diesem neuen exemplarischen Wissen ihr jetzt nach draußen geht, den 1. Mai genießt, den Feiertag genießt und vielleicht auch eine kleine linguistische Analyse betreibt, falls euch ein Flyer in die Hand kommt oder ihr irgendwelche Parolen oder so hört, dass ihr das dann einordnen könnt.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Begehung dieses Feiertages und ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst wie immer sehr gerne einen Kommentar auf Spotify eine hochsternige Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf einer anderen Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schreibt uns gerne auf Instagram, was ihr von der Folge haltet. Ansonsten könnt ihr uns auch eine Mail schreiben und die Mail findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in 2 Wochen und Anton, was soll ich sagen? Wir werden dann eine kleine Überraschung haben.
Oh ja, das stimmt.
Also macht euch bereit.
Das ist eine Ausnahme, dass wir beide wissen, was da passieren wird und wir gleichzeitig beide nicht wissen, was da passieren wird in der nächsten Folge.
Ja, das stimmt. Also macht euch bereit in 2 Wochen auf eine Überraschung und bis dahin genießt das gute Wetter, pflegt euer kommunikatives Handeln und wir hören uns dann. Tschüssi.
Genauso machen wir das. Bis dann und ciao. Das ist ein schönes Schlusswort.
Gut, ciao. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte, Digga.
So, Jakob, wie sieht's aus?
No, sir. I'm only ready to spread some linguistic information to...
Linguistic Schabernack.
Da ist mir direkt mein Textmarker runtergefallen.
Ja, das ist nicht gut. Also ich würde sagen, das ist so ein Marker von Cognitive Effort. Also je angestrengter du zuhörst, desto stärker drückst du auf den Stift. These. Also keine empirische, belegbare Datengrundlage, aber These.
Weißt du was? Wir machen ohne Cut heute. Wir ziehen einfach durch. Warte kurz.
Ja, das war's diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es wieder heißt.
Alter. Achso, du nimmst ja auf. Okay. Bei mir muss ja gar kein Rekord laufen, wenn du aufnimmst. Ich hatte kurz Herzrasen.
Aber die Folge kommt am 1. Mai rein. Aber die Korb. Okay. Ich denke, alle werden sich ihren Teil denken können. Nee, alles gut. Oh Mann. War nicht so überraschend, ne? Mein Satz endet legit einfach hier im Nichts.
You went into the desert and I followed you. Ich möchte so vieles sagen, aber es würde sehr weit wegführen.